Morgen. Mich stört's nicht, wenn die Kinder quietschen. Jesus hat mal gesagt, aus dem Munde der unmündigen Kinder hast du dir ein Lob bereitet. Wann immer ein Kind sich meldet, verstehen wir das als Lob Gottes und stimmen damit ein. Aber bitte nicht quietschen, sondern innerlich, ja? Ich habe heute eine indiskrete Frage mitgebracht. Darf ich die stellen? Ich mache es einfach. Lest ihr eigentlich in der Bibel? Tut ihr das regelmäßig? Und was erlebt ihr, wenn ihr die Bibel aufschlagt und darin lest? Wenn ich in der Bibel lese, dann passiert mir das häufiger, dass ich irgendwie überrascht bin und anfange zu staunen. Und manchmal stolpere ich regelrecht über das, was ich da lese. Das sind dann Worte, die ich meistens schon mal gelesen habe, manche sogar häufiger schon gelesen habe. Und trotzdem, jetzt entdecke ich etwas, das mir bisher noch nicht klar und bewusst war. Ich habe einfach so darüber hinweg gelesen und auf einmal bleibe ich hängen und dann gehen mir die Augen auf und manchmal auch das Herz. Die Bibel überrascht mich. Und mein Verständnis erweitert sich. Ich tauche tiefer in das Wort Gottes ein. Ich verstehe besser, was Gott will und was er meint. Jesus wird mir größer, wunderbarer, herrlicher. Meine Beziehung zu ihm vertieft sich und ich freue mich an Gott und an seinem Wort. Ein solches Wort ist der Bibelabschnitt, über den ich heute predigen möchte. Und vielleicht denkt ihr, wenn ihr es nachher hört, kenne ich bereits. Mir geht es ja auch immer wieder so. Aber vielleicht wollen wir es heute mal anders machen. Wollen wir heute mal genau hinhören? Wollen wir mal versuchen zu entdecken, was will Gott uns heute neu oder wieder mal sagen? Ich lese aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 15. Ich lese nach der Basisbibel, eine moderne Übersetzung. In der Taufe wurdet ihr mit ihm ist Jesus gemeint, begraben. Mit ihm wurdet ihr auch auferweckt, denn ihr habt an die Kraft Gottes geglaubt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen. Und eure auf das Menschliche ausgerichtete Natur hat die neue Beschneidung noch nicht empfangen. Aber Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht, indem er uns alle Verfehlungen vergeben hat. Er hat den Schuldbrief getilgt, der uns belastete, einschließlich seiner Vorschriften, die gegen uns standen. Er hat ihn ans Kreuz angenagelt und damit beseitigt. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Er führte sie in einem Triumphzug mit, der für Christus abgehalten wird. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber wir haben in den letzten Monaten einige Taufen erlebt. Eine steht ja noch aus. Wo ist er denn? Ich freue mich über jede Taufe, das ist was Besonderes. Aber wenn ich ehrlich bin, da bleibt bei mir immer so ein Rest von Unzufriedenheit zurück. Da ist etwas, was mich nicht loslässt, nämlich die Frage, die offen bleibt. Wird der Täufling auch in Zukunft zu Jesus stehen? Wie wird es sein? Das wissen wir halt nicht im Voraus, ob so ein Kind, das wir taufen, einmal bei Jesus ankommt, dass er zum Glauben findet. Und wir wissen das bei Erwachsenen, die wir taufen, auch nicht, ob sie dann im Glauben, der bei ihnen angefangen hat, bleiben. Und ich entdecke darin, dass mit der Taufe noch lange nicht alles klar ist. Und ich verstehe, die Handlung der Taufe macht's nicht. Was bedeutet Taufe? Was passiert, wenn man sich taufen lässt oder genauer gesagt getauft wird? Unser Brief antwortet, mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid auch ihr mit auferweckt worden durch den Glauben. Die Taufe ist also ein Zeichen dafür, dass ich mit Jesus Christus gestorben bin und mit ihm auferweckt bin. Die Taufe zeigt mir, dass ich so eng zu Jesus gehöre, dass das, was er erlebt hat, sich auch an mir vollzieht. Jesus nimmt mich hinein in seinen Tod und hinein in seine Auferstehung. Und wenn wir das sichtbar machen wollen bei einer Taufe, dann tun wir das, wenn wir zum Beispiel Menschen bei einer Taufe untertauchen. Das Untertauchen symbolisiert, jetzt stirbt dieser Mensch wie Christus. Und wenn er dann aus dem Wasser wieder hochkommt, dann bedeutet das, jetzt ist er auch zu einem neuen Leben auferweckt, dieser Mensch. Die Taufe ist ein Zeichen dafür, dass Gott mir neues Leben schenkt. Wir sind ja nicht naiv und wir wissen, dass die Taufe missbraucht werden kann, die Kindertaufe genauso wie die Glaubenstaufe. Wir haben verstanden, der Akt der Taufe an sich wirkt nicht. Die Taufe ist keine magische Handlung, bei der man ein paar wirkkräftige Worte spricht und dann so nach dem Motto Abracadabra, Simsalabim, kommt ein neuer Mensch hervor. So geht es ja nicht. Die Taufe wirkt nicht aus sich selbst heraus. Zur Taufe muss der Glaube kommen. Und ohne das Vertrauen in Jesus Christus ist die Taufe nicht wirksam. Wer sein Leben ohne Jesus leben will, kann also getrost auf die Taufe verzichten. Er braucht sie nicht. Damit sind wir beim nächsten Problem. Viele von uns sind ja als kleines Kind, als Baby getauft und die wenigsten von uns werden sie bewusst erlebt haben. Und dann wird die Frage wach. Kann ich als kleines Kind schon glauben? Gilt dann meine Taufe? Muss ich mich etwa noch einmal taufen lassen? Keiner muss sich ein zweites Mal taufen lassen. Alle Kirchen, alle Dominationen, alle Gemeinschaften lehnen eine Wiedertaufe ab. Allerdings sage ich auch noch der Redlichkeit, weil manche behaupten, die Kindertaufe wäre keine gültige Taufe. Und ich würde allerdings an der Stelle widersprechen. Wenn ein Säugling getauft wird, kann man meiner Ansicht nach noch nicht davon reden, dass dieses Kind Jesus vertraut. Aber das bedeutet ja nicht, dass bei einer Kindertaufe der Glaube fehlt. Das sind ja die Eltern, das sind die Paten und da ist die Gemeinde, die stellvertretend für dieses Kind glauben. Alle Beteiligten werden in einer Taufe verpflichtet, das Kind mit Jesus in Verbindung zu bringen. Drunter mache ich es übrigens nicht. Ob das geschieht, ob die, die sich verpflichten, dem Täufling Jesus nahezubringen, ob sie das tun, das liegt nicht in meiner Verantwortung, sondern in der Verantwortung derer, die das versprechen. Also in der Verantwortung der Eltern, in der Verantwortung der Paten und auch bei uns als Gemeinde. Ihr erinnert euch, ich habe uns ja auch gefragt. Wir sind ja auch nicht raus. Eltern, Paten und die Gemeinde glauben stellvertretend für dieses Kind. Und dass es einen stellvertretenden Glauben gibt, ist für mich übrigens keine Frage. Da gibt es eine Geschichte im Neuen Testament. Jesus heilt einen Gelähmten, der wird von vier Männern gebracht. Die brechen das Dach auf, lassen den Mann auf der Matratze runter. Und da steht dann, als er ihren Glauben sah. Da steht nicht, als er seinen, des einzelnen Glauben, sondern den Glauben der vier Männer sah. Die vier Männer haben für den einen geglaubt. Darum glaube ich, dass es einen stellvertretenden Glauben gibt. Übrigens, wir alle miteinander leben davon, dass andere für uns glauben. Nicht nur unsere Eltern oder unsere Paten glauben für uns, das tut auch die Gemeinde. Das tut der Jugendleiter, der junge Leute begleitet, der Kinder begleitet, der Jungscharleiter. Das tut die Oma, die den Kindern, den Enkelkindern biblische Geschichten erzählt. Das tun meine Geschwister im Hauskreis, die uns und die uns, mich oder in einer Krise durch den Glauben hindurchtragen. Wir leben alle davon, dass andere für uns glauben. Wir leben davon und wir glauben deswegen, weil einmal andere für uns geglaubt haben, als wir noch nicht geglaubt haben. Zum Beispiel der Prediger, der uns damals angesprochen hat, hat dafür geglaubt, dass wir zum Glauben kommen. und wir leben heute und wir werden auch in Zukunft davon leben, dass uns unsere Geschwister im Glauben tragen, gerade dann, wenn wir es nicht mehr können. Und sind wir ehrlich, diese Tage können kommen. Wenn wir einmal nicht mehr glauben können, dann glauben andere für uns. Und wenn ein anderer nicht mehr glauben kann, dann werden wir als Gemeinde ihn mit unserem Glauben tragen. Wenn es den stellvertretenden Glauben gibt, warum sollte er ausgerechnet bei der Taufe nicht wirken? Die Taufe verbindet uns ganz eng mit Jesus Christus, so eng, dass wir in sein Leiden, Sterben und seine Auferstehung mit hineingenommen sind. Wir sind ganz eng mit Jesus verbunden. So wirksam sind sein Tod und seine Auferstehung, dass wir mit hineingenommen sind. Wenn wir uns Jesus anvertrauen, dann wirkt Gottes Kraft an uns. Die Kraft, die ihn aus dem Tod ins Leben geholt hat. Gottes Kraft führt uns zum Leben. Darum leben wir ein neues Leben. Als Christen sind wir mit einem neuen Leben beschenkt und dieses neue Leben steht unter dem Vorzeichen der Freiheit. Die Vergebung befreit uns von unserer Schuld. Meiner Erfahrung nach ist die Schuld das größte Problem, das uns beschäftigt. Wir alle machen Fehler, alle werden schuldig. Wir alle haben erlebt, dass andere an uns schuldig geworden sind, uns verletzt haben. Und wir haben alle erlebt, wie wir an Gott schuldig geworden sind. Schuld hat immer die Tendenz, uns zu trennen. Wenn ich jemand verletzt habe, wenn mich jemand verletzt hat, dann gehe ich nicht mehr auf ihn zu. Und wenn ich jemandem Unrecht getan habe, dann kann ich mit ihm nicht mehr unbeschwert umgehen, er auch nicht mehr mit mir. Die Schuld ist wie ein Abgrund, der uns voneinander trennt. Und so wie die Schuld uns Menschen voneinander trennt, so trennt sie uns auch von Gott. Viele Menschen wagen es gar nicht, erst auf Gott zuzugehen, denn sie fragen sich, ob sie das einfach so können. Ich kann doch nicht so, wie ich bin, zu Gott kommen. Ich vermute, sie haben ein ganz feines Gespür dafür, dass ihre Schuld zwischen Gott und ihnen steht. Das Gespür ist da, aber sie haben keine Worte für das, was sie empfinden und entdecken. Geht es dir vielleicht auch so? Sünde trennt uns von Gott. Damit wir nicht ohne Gott bleiben müssen, hat Jesus sein Leben geopfert. Mit seinem Leiden und Sterben hat er den Abgrund zwischen Gott und uns überwunden. Die Hindernisse sind aus dem Weg geräumt. Wir können zu Gott kommen. Wir dürfen kommen. Die Vergebung verbindet uns wieder mit Gott. Sie versöhnt uns. Das heißt, sie macht uns wieder zu Söhnen und Töchtern Gottes. Unser Brief stellt unsere Schuld wie ein Schuldbrief dar. Das Bankwesen kennt auch solche Schuldbriefe. Es ist eine persönliche Forderung, die gepfändet werden kann. Zum Beispiel geschieht das, wenn man ein Haus baut und eine Hypothek aufnimmt. Die Schuld wird dann im Grundbuch eingetragen. Das heißt, wenn der Schuldige, wenn ich als Hausbesitzer meine Schulden nicht zurückzahlen kann, hat die Bank das Recht, das Haus zu verkaufen. Das ist also eine ernsthafte Geschichte mit dem Schuldbrief. Und wenn du deine Schuld nicht zurückbezahlen kannst, dann kannst du alles verlieren. Und dann stehst du mit leeren Händen da. Ist das nicht Gott gegenüber genauso? Wie willst du deine Schuld Gott gegenüber zurückzahlen? Was meinst du, kannst du dafür tun? Reicht ein wenig Anstand, ein bisschen Moral, ein paar gute Taten? Ich vermute, das genügt nicht. Deine Schuld kostet dir dein Leben. Und nun lesen wir, dass unser Schuldbrief zerrissen ist. Die Forderungen sind beglichen. Gott hat den zerrissenen Schuldbrief ans Kreuz geheftet. Wenn du dein Haus abbezahlt hast, dann bist du schuldenfrei. Und dein Eintrag im Grundbuch wird gelöscht. Die Forderungen, die gegen dich standen, sind nicht mehr vorhanden. Und genauso darum geht es bei Jesus. Er hat deine Schuld bezahlt und besteht keine Forderung mehr gegen dich. Du bist schuldenfrei, frei und ohne Schuld. Dir ist vergeben. Und vielleicht denkst du jetzt, du hast mir am Anfang davon etwas erzählt, dass dich dieser Bibelabschnitt überrascht hat, aber bisher hast du noch nichts Neues erzählt. Was ist denn jetzt, bitteschön, das Besondere an diesem Bibelabschnitt? Um den Kolosserbrief zu verstehen, hilft es uns zu wissen, dass der Verfasser kosmisch denkt. Er hat das ganze Universum im Blick. Gottes Macht ist für ihn nicht nur hier bei uns auf der Erde wirksam. Gott ist der Schöpfer des Universums und es gibt keine Galaxie, auch nicht in der hintersten Ecke des Weltalls, keinen Ort, an dem Gott nicht der Herr ist. Gott ist der Herr und als Herr herrscht er über alle Mächte und Gewalten. Der Kolosserbrief kennt die menschlichen Machthaber, aber er kennt auch transzendente Wesen wie Götter, wie Dämonen und Engel. Und er kennt die Mächte, die uns Menschen zusetzen. Die Macht der Sünde, des Todes und den Teufel. Gott ist Herr über sie alle. Alle sind sie ihm untertan. Jesus hat sie besiegt. Er hat sie sich unterworfen. Gott hat sich als der Herr des Universums durchgesetzt. Jesus hat am Kreuz die Sünde geklärt und die Vergebung erwirkt. Sein Leiden und Sterben hat alle Mächte besiegt. Jesu Tod am Kreuz ist also nicht nur für uns in unserer kleinen Welt, sondern universal zu verstehen. Sein Sieg betrifft den ganzen Kosmos, den ganzen Weltall, das ganze Universum. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Er hat sie im Triumphzug, er führte sie im Triumphzug mit, den er für Christus abgehalten hat. Gott ist der Herr des Universums. Er hat allen Mächten die Mächte genommen, er hat sie in Ketten gelegt und wie ein siegreicher Feldherr führte er sie in einem Triumphzug durch das gesamte Weltall. Und damit demonstriert er jedem und allen seinen Sieg. Und jetzt weiß jedes Wesen bis in die hinterste Ecke der letzten Galaxie, Christus ist der Herr und ihm haben wir zu dienen. Das ist für mich ein Gedanke, der spannend ist. Wir denken ja oft nur so in unserer kleinen, begrenzten Welt, in der wir leben. Der Kolosserbrief weitet uns den Horizont. Wir sollen von Gott groß denken, uns den Horizont weiten lassen. Wir sollen uns Gott nicht in unsere kleine, begrenzte Welt sperren. Und selbst dann, wenn wir versuchen, Gottes Herrschaft und seine Macht kosmisch zu denken, dann sind unsere Gedanken immer noch zu klein für das, was wirklich ist. Gott ist der Herr des Universums. Alle Mächte und alle Kräfte müssen ihm gehorchen. Sie müssen ihm dienen. Auch die, die sich jetzt noch ihm entgegenstellen, sie sind bereits schon überwunden und entmachtet. Die Mächte haben uns nichts mehr zu sagen. Wenn Jesus der Herr ist, unser Herr ist, dann gehorchen wir ihm und sonst niemandem. Warum tun wir dann immer noch das, was uns die Sünde einflüstert, was uns der Teufel vor die Nase hält? Warum tun wir es dann immer noch? Warum gehen wir ihm immer noch auf den Leim? Ich glaube, das hat mit unserer Gewohnheit zu tun und ich stelle mir das, was der Kolosserbrief beschreibt, so vor. Da ist ein General, der lässt das ganze Bataillon antreten, der Kommandeur dieses Bataillons hat sich etwas zu Schulden kommen lassen. Und nun wird er dafür vor allen sichtbar degradiert. Das heißt, der General nimmt ihm die Sterne von den Schultern, alle Zeichen seiner Macht und seiner Autorität ab. Und nun ist dieser Kommandeur des Bataillons ein einfacher Soldat ganz unten. Er hat nichts mehr zu sagen. Die Soldaten kennen ihn aber noch als ihren Befehlshaber. Und obwohl er eigentlich nichts mehr zu sagen und zu befehlen hat, gehorchen sie ihm immer noch aus Gewohnheit. Und so machen wir es auch. Wir gehorchen der Sünde, dem Tod und dem Teufel immer noch aus Gewohnheit, obwohl er uns nichts mehr, die nichts mehr zu sagen hätten. Vielleicht hilft uns dieses Beispiel zu verstehen, was unser Bibelwort meint. Die Mächte sind entmachtet. Sünde, Tod und Teufel sind degradiert. Sie sind in Ketten gelegt. Gott demonstriert ihre Niederlage in seinem Triumphzug durch das ganze Universum. Und jetzt müsste der Letzte wissen, Jesus ist der Herr. Also, widerstehen wir diesen schlechten Gewohnheiten? Machen wir uns das bewusst? Unser Herr ist der Sieger, die Mächte sind entmachtet. Und weil wir zu Jesus gehören, gehorchen wir ihm und keinem anderen. Wenn der Chef mich anweist zu lügen, dann bin ich ihm nicht verpflichtet. Jesus ist mein Herr, ich tue, was der mir sagt. Wenn Freunde von mir erwarten, dass ich mich am Mobbing anderer beteilige, dann werde ich mich verweigern. Ich gehorche Jesus und nicht der Clique. Wenn die Sünde mich herausfordert, und dann kann ich sagen, ich widerstehe dir. Du hast keine Macht mehr über mich. Ich gehöre nämlich zu Jesus. Und wenn ich dann doch mal wieder schwach werde, was ja immer wieder passiert, dann flüchte ich mich wieder zu Jesus und bitte um Vergebung. Und wenn der Tod an die Tür klopft, dann darf ich wissen, ich werde sterben tot, ja, aber du wirst mich nicht behalten. Jesus, mein Herr, ist auferstanden. Er ist der Sieger und er wird mich aus deinen Händen reißen und mich wieder zum Leben führen. Jesus ist der Herr in allen Galaxien unseres Weltalls. Er ist unser Herr. Wir gehorchen ihm und wir dienen ihm. Amen. Lass uns miteinander beten. Jesus, du bist der Herr. Du bist der Sieger über alle Mächte und Gewalten. Niemand und nichts ist dir gleich. Keiner kann dir das Wasser reichen. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Danke, dass du unsere Schuld vergeben hast und uns befreit hast von all den Forderungen, die gegen uns standen, dass du dafür dein Leben gelassen hast, dass wir in Freiheit leben dürfen. Und danke, dass du unser Leben mit dem Deinen so eng verbunden hast, dass wir mit dir auferstanden sind, mit dir gestorben und auferstanden sind. Dass wir leben dürfen, neues Leben empfangen und dass sich deine Lebenskraft in unserem Leben entwickelt und entfaltet. Und danke, dass wir auf deiner Seite sein dürfen, wenn alle Mächte uns entgegentreten. Wir brauchen ihnen nicht mehr zu gehorchen. Wir sind ihnen nicht verpflichtet, weil wir dir gehören und weil wir dir dienen wollen. Ich möchte dich bitten, dass du uns befähigst, deinen Willen zu tun, auch wenn es heißt, dass wir dadurch anderen gegenüber auch mal Nein sagen müssen. Wir wollen dir dienen, wollen dir gehören und wir wollen mit dir leben. Dir sei die Ehre. Amen. Und wir beten miteinander und füreinander, so wie es unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und mit diesem Herrn, der Herr über das Universum ist, dem alle Mächte unterworfen sind, mit dem gehen wir in diesen Tag und in die Tage, die vor uns liegen. Er segnet uns, er begleitet uns, er ist bei uns und mit uns. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.